Ja, bevor die Predigt jetzt kommt, Hinweis für die Kinder oder die Kinder, die da sind. Wir haben Kinderprogramm den ganzen Tag über oben im Kirchturm. Da dürft ihr jetzt gerne hingehen. Kinderprogramm im Kirchturm. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, das Wort, das mir gegeben ist als Predigttext für diesen Tag, zu diesem Tag, unter dem Thema Wundert euch nicht, steht im 1. Petrusbrief. Wir wollen hören auf die Verse 12 bis 16. Da schreibt der Apostel Petrus: Meine Geliebten, wundert euch nicht über das Feuer der Leiden, das bei euch ausgebrochen ist, um euch auf die Probe zu stellen, als widerfahre euch dadurch etwas Fremdes. Im Gegenteil, freut euch, dass ihr damit an den Leiden Christi teilhabt. So werdet ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch freuen und jubeln können. Selig seid ihr, wenn sie euch um des Namens Christi willen beschimpfen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Niemand von euch soll als Mörder, als Dieb oder als Bösewicht leiden müssen oder weil er ein Auge hat auf das, was dem Nächsten gehört. Wenn er aber als Christ leiden muss, dann schäme er sich dessen nicht, sondern preise Gott mit diesem Namen. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber himmlischer Vater, in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen für diese wunderbaren 5 Verse aus dem 1. Petrusbrief, die du uns heute Morgen schenkst. Wir wollen dir Dank sagen, dass du durch diese Worte in der Predigt jetzt mit uns sprechen willst und wirst. Und wir wollen dich bitten, dass du uns jetzt für diese Predigt deinen guten Heiligen Geist schenken wollest. Wir wollen dich alle miteinander bitten, dass du uns im Reden und Hören auf dein heiliges und lebendiges Wort segnen wollest. Amen. Bitte Sie wieder Platz zu nehmen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich habe diese Predigt überschrieben. Wundert euch nicht, so auch das Thema dieses Tages, wundert euch nicht, und habe einen Untertitel gegeben über das rechte Verständnis des Leidens. Über das rechte Verständnis des Leidens. Und ich habe aus diesem Predigttext 5 Punkte mitgebracht. Erstens möchte ich sprechen über das christliche Leiden. Zweitens über das Nicht-Wundern über Leiden. Drittens über das Freuen im Leiden. Viertens über das Seligsein durch Leiden. Und fünftens über das Preisen Jesu im Leiden. Diese 5 Punkte aus unserem Predigttext. Wundert euch nicht über das rechte Verständnis des Leidens. Das Erste: das christliche Leiden. Hier in unserem Predigttext wird klar und deutlich gesagt, in den Versen 15 und 16, dass es unterschiedliches Leiden gibt. Hier heißt es: Niemand von euch soll als Mörder, als Dieb oder als Bösewicht leiden müssen oder weil er ein Auge auf das hat, was dem Nächsten gehört. Wenn er aber als Christ leiden muss, dann schäme er sich dessen nicht, sondern preise Gott mit diesem Namen. Also die Schrift macht hier klar, es gibt unterschiedliche Leiden. Es gibt körperliche Leiden, unter denen leidet die ganze Schöpfung. Alle 8 Milliarden Menschen, früher oder später, je nachdem wie alt sie werden, leiden sie unter Schlaganfall, unter Krebs, unter Prozessen, wenn die Zähne ausfallen, wenn die Prostata nicht mehr funktioniert und. Das sind körperliche Leiden, das sind keine spezifisch christlichen Leiden. Die haben alle Geschöpfe Gottes, körperliche Leiden. Es gibt umweltbedingte Leiden. Also wenn Sie in einem Land wohnen, wo ein Tsunami stattfindet und so riesige Wassermassen ganze Dörfer zerstören, wie wir das vor einigen Jahren erlebt haben in Südostasien halt, dann leiden alle Geschöpfe Gottes, die da sind. Umweltbedingt. Oder wenn ein Vulkan ausbricht, wenn ein Erdbeben ist, dann leiden alle Geschöpfe, Christen wie Nichtchristen. Es gibt zwischenmenschliches Leiden. Wenn ein Krieg ausbricht, das erleben wir ja zurzeit überall, fast jeder Ecke der Welt halt, kriegerische Auseinandersetzungen. Da leiden alle Menschen, alle Geschöpfe, nicht nur die Kinder Gottes, alle leiden. Und es gibt auch ein selbstverursachtes Leid. Also wenn ich ganz großen Mist in meinem Leben baue, das wird hier angesprochen, wenn ich ein Mörder bin, ein Dieb bin, wenn ich jemand anderen beneide, dann ist das etwas, was ich selber verursacht habe. Aber das ist nicht das spezifisch christliche Leiden, über das hier Petrus spricht, um das es hier geht. Es gibt ein spezifisch christliches Leiden, was nur die Kinder Gottes kennen. Wir alle wissen ja, alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, aber nur diejenigen, die die Wiedergeburt erlebt haben, sind Kinder Gottes. Ich habe das eben aufgezeigt. Manche Leiden sind universell, die betreffen die Kinder Gottes, aber auch die Geschöpfe Gottes. Aber es gibt eben spezifische Leiden, die nur die Kinder Gottes betreffen. Weil jemand zu Jesus gehört, deshalb muss er leiden. Und das ist etwas, was zum Christsein dazugehört. Das ist nicht die Ausnahme, sondern das ist die Regel. 2. Timotheus 3, Vers 12 heißt es, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung erleiden. Ich wiederhole es nochmal, weil das so eindeutig ist. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung erleiden. Und die Bibel thematisiert das immer wieder. Ich komme gleich in den weiteren Punkten noch dazu zu sagen, dass das mit dazugehört. Es gibt ein spezifisch christliches Leiden. Das hat mit der Existenz des Teufels in dieser Welt zu tun. Luther sagt einmal, du wirst entweder von Jesus Christus geritten oder vom Teufel. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder du gehörst zum Heiland, bist gerettet, hast ewiges Leben, oder du gehörst zum Teufel, dann gehst du in die Hölle. Du kannst ein gutes Leben führen, anständiger Mensch sein, du kannst vielleicht aber nicht mal an die Existenz des Teufels glauben. Trotzdem, es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Aber wenn jemand aus dem Verlorensein, aus dem Herrschaftsbereich des Teufels herauskommt und kommt unter die Herrschaft Jesu Christi, wird vom reinen Geschöpf Gottes zum Kind Gottes, dann wird er von dem, der ihn verloren hat, nämlich der Teufel, angegriffen. Und der Teufel greift nicht nur die Kinder Gottes an, sondern er greift natürlich auch das Wort Gottes an. Die Bibel berichtet davon, dass das der Hauptangriffspunkt des Widersachers ist, schon im Paradies. Sollte Gott gesagt haben, Angriff auf das Wort Gottes. Lukas 8, als Jesus erzählt vom vierfachen Ackerfeld halt. Beim ersten Ackerwurf, da heißt es, da kommt der Satan und nimmt das Wort einfach weg, bevor er irgendwas machen kann. Der Teufel kämpft überall gegen das Wort Gottes in dieser Welt, überall, wo klar die Bibel verkündigt wird. Und er kämpft gegen die, die an die Bibel glauben, die ihr Leben dem Heiland gegeben haben, die sich unter das Wort Jesu Christi gestellt haben. Das eine gehört mit dem anderen zusammen. Und das ist das spezifisch christliche Leiden, um das niemand herumkommt, niemand, der zu Jesus Christus gehört. Es sei denn, er hat die Handbremse seiner Nachfolge extrem fest angezogen und hat sich schön eingebunkert und sagt, naja, so ganz, ganz für mich. Das ist wie im Krieg. So erklärt das einmal Wilhelm Busch. Er sagt, der Widersacher, das ist genauso wie im Kriegsgeschehen. Das sagt die Bibel eben auch nicht, wenn wir lesen, halt geistliche Waffenrüstung, Epheser 6, wir stehen im Krieg. Und da, wo die gegnerische Partei erkennt, da hinten, da massiert sich etwas. Das sind Truppen, die mir gefährlich werden können. Dann schießen die genau dahin. Die schießen nicht, wo die Äppelbäume stehen auf der anderen Seite der Front. Nee, die schießen dahin, wo vermeintlich ihr Gegner ist. Und so ist es beim Widersacher. Der guckt ganz genau. Wenn einem jemand gefährlich, wenn er dem Widersacher gefährlich wird, weil er von Jesus spricht, an seiner Arbeitsstelle, in der Schule, in der Nachbarschaft, und es drohen Menschen wieder zum lebendigen Glauben zu kommen, dann fängt er an, diese Menschen mit Leiden zu überziehen. In sehr unterschiedlicher Weise kommen wir gleich noch zu. Aber das ist eben das spezifisch christliche Leiden. Das ist manchmal stärker und brutaler. Manchmal zeigt der Widersacher seine hässliche Fratze wirklich ganz blutig. Wir werden das von den Geschwistern hören, die heute erzählen. Manchmal ist es so ganz subtil, was passiert. Aber es gibt ein spezifisch christliches Leiden, was mit dem Widersacher zu tun hat. Die hier in der Kirche sind, dürfen sich nachher gerne unseren Gemeindebrief mitnehmen. Die im Internet zugeschaltet sind, können gerne mal gucken. Der ist ja auch digital eingestellt. Und das Cover dieses neuen Gemeindebriefes, das jetzt im Juni rausgekommen ist, hat einen brüllenden Löwen. Da habe ich schon die ein oder andere Kritik gehört hier aus der Gemeinde. Da haben Geschwister gesagt, Mensch Olli, das ist aber diesmal nicht so gelungen. Sonst habt ihr so schön eingängige Dinge. Sag ich, super. Wenn das bei dir die Reaktion war, ist das genau das, was wir intendiert haben. Denn das ist der Widersacher, dass man die Gemeinde immer mal wieder aufrütteln muss, dass man denen mal sagen muss, das ist hier alles nicht einfach nur heiti-teiti und wird alles gut. Nein, es gibt ein spezifisch christliches Leiden, weil ein Widersacher herumgeht wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen will. Und es ist immer wieder so, dass er sich verstellt, dass er so tut, als wäre er nicht da. Die Leute, auch die Christen, glauben, macht, nein, nein, das ist nicht so. Nein, Leiden gehört zum Christsein dazu, das ist ein Spezifikum. Wenn wir zu Jesus gehören, müssen wir Leid, müssen wir Verfolgung erleiden. Und auch heute, heutige Tag, gilt ja Geschwistern im Leid, gilt dem Nachdenken darüber, dass wir hineinkommen. Und das müssen wir wissen, das ist der erste Punkt. Es gibt ein spezifisch christliches Leiden und darüber wundert euch nicht. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Wundert euch darüber nicht. Nicht nur, dass ihr es nicht wisst, wundert euch darüber nicht. So sagt es hier der Text im Vers 12. Meine Geliebten, sagt der Apostel Petrus, wundert euch nicht über dieses Feuer der Leiden. Also hier steht im Urtext nur Feuer, aber es ist gemeint das Feuer der Leiden. Über dieses Feuer, nicht so ein bisschen, über das Feuer der Leiden, das über euch ausgebrochen ist, um euch auf die Probe zu stellen, als widerfahre euch dadurch etwas Fremdes. Da sagt Petrus, das ist der Normalzustand. Leiden gehört mit zum christlichen Glauben dazu. Also jeder, der nur ein bisschen in der Bibel zu Hause ist, der weiß das. Im Alten Testament, das Buch Hiob, da geht es darum, wie ein tadellos Frommer vom Widersacher angegriffen und verführt wird, in unterschiedlichster Weise. Und wie er dann sich vor den Freunden rechtfertigen muss, mit all dem, was passiert, mit all dem, was er nicht passiert. Es gibt im Buch der Psalmen eine eigene Gattung, die Klagepsalmen, wo Menschen reflektieren, was ihnen in der Nachfolge Gottes passiert, wie das aussieht mit ihrem Leid. Es gibt ein eigenes Buch im Alten Testament, die Klagelieder, wo Jeremia all sein Leid ausschüttet vor dem lebendigen Gott. Und im Neuen Testament geht es dann weiter. Leiterfahrung, die erste Gemeinde, sofort Verfolgung. Menschen wurden getötet, vertrieben halt. Die ersten Jünger, der Zwölferkreis, Petrus wurde gekreuzigt. Jakobus enthauptet, Bartimäus lebendig gehäutet, Thomas mit der Lanze durchbohrt, Philippus gesteinigt, Jakobus erschlagen, Simon zersägt, Thaddäus enthauptet, Matthäus verbrannt und Andreas breit gekreuzigt. Das ist das, was unsere Genese ist. Apostolische Existenz bedeutet leidende Existenz, nichts anderes, weil der Kern unseres Glaubens das Kreuz ist. Das Kreuz Jesu Christi, wo sich der lebendige Gott selber ins absolute Leid hineingegeben hat. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann folgen wir dem Gekreuzigten nach. Dann nehmen wir auch unser Kreuz auf uns und dann werden wir in Leid hineingeführt werden. Leidenschaftliche Nachfolge Jesu Christi erzeugt immer wieder Leid. Das geht nicht ohne. Martin Luther sagt das einmal. Er sagt, das sei die notwendige Kehrseite des Glaubens, wie bei so einer Medaille. Also ein 2-Euro-Stück hat ja auch zwei Seiten. Und so hat auch der Glauben zwei Seiten. Einmal den Glauben und auf der anderen Seite das Leiden. Das gehört mit dazu. Und da können wir uns in der Kirchengeschichte angucken, die großen Gottesmänner, ein Luther. Tja, was hat der gelitten? Zum Tode verurteilt. Was hat er körperliche Dinge erleiden müssen halt? Was war der in Depressionen? Ein Zwingli stirbt fürs Wort Gottes. Ein Calvin, vertrieben aus Genf, verfolgt von der katholischen Kirche. Alles leiden, 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 leiden. Dietrich Bonhoeffer, Wilhelm Busch, verhaftet, gefoltert, umgebracht. Und wir werden heute die Brüder hören. Das ist der Normalzustand. Leid. Aber wir haben uns hier in der westlichen Welt so eingerichtet. Also Wohlstandsevangelium habe ich ja am Sonntag drüber gesprochen. Also wenn du bei Jesus bist, dann muss alles funktionieren in meinem Leben. Da muss ja alles besser werden. Und Probleme werden dann ja irgendwie weggehen, so wie bei einem Motor, den man optimiert hat, jetzt läuft es wie geschmiert. Nein, es ist im christlichen Glauben andersherum. Und darüber sollen wir uns nicht wundern. Es ist nichts Fremdes. Christsein bedeutet immer angefochten sein, bedeutet immer leiden. Es sei denn, ich sage es nochmal, du hast dich wirklich sehr zurückgezogen in deiner Nachfolge. Sprichst öffentlich nicht mehr über Jesus Christus, beschränkst dich darauf, sonntags in den Gottesdienst zu gehen, aber ansonsten, das war es dann für den Rest der Woche. Und bitte, das könnt ihr ausprobieren. In dem Moment, wo ihr anfangt, Jesus nicht nur im Gottesdienst die Ehre zu geben durch eure Gesänge, sondern auch in eurem Umfeld. Wenn ihr den lebendigen, gekreuzigten und auferstandenen Herrn bezeugt in eurem Umfeld, dann werdet ihr wissen um die Wahrheit, denn dann kommen die Leidenserfahrungen, wo auf einmal nicht mehr eingeladen werdet in der Familienfeier oder wo ihr zum Gespräch mit dem Chef gebeten werdet, nicht? Und wo euch Dinge erklärt werden. Und wenn euch auf einmal die Brocken um die Ohren fliegen und ihr das gar nicht zuordnen könnt, weil der Widersacher euch angreift. Wundert euch darüber nicht, es ist nichts Fremdes, das gehört mit dazu. Ich sage mal ein banales Beispiel. In 3 Wochen beginnt in Frankreich die Tour de France. Dieses große Radrennen, das größte, was du als Fahrradfahrer letztlich gewinnen kannst, wird immer wieder auch Tour der Leiden genannt. Weil da klar ist, wenn du da mitfährst, egal wie austrainiert du bist, wenn es da die Alpenpässe hochgeht, da quälst du dich wie verrückt, da bist du permanent am Anschlag, nicht? Wenn du da über Stunden Puls 180 fahren musst, das ist einfach Qual, wenn du da mitfährst. Das ist klar, kein Radprofi würde sagen, ja, wenn ich jetzt mitfahre bei der Tour, das wird sehr erholsam, sondern da weiß jeder, das wird richtig brutal. Wenn ich da nicht rechtzeitig esse, mich nicht versorge, schaffe ich das überhaupt gar nicht. Und so wie das für einen Radfahrer, der die Tour de France mitfährt, klar sein muss, da musst du dich richtig quälen, da wirst du richtig leiden in diesen 3 Wochen. So ist es auch für uns. Wundert euch darüber nicht, die Leiden gehören damit dazu. Bitte denkt nicht, das wäre meine Theologie. Manfred hat das eben angesprochen. Apostelgeschichte 14, 22. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Durch viele Bedrängnisse. Und wundert euch, sagt es eben Petrus hier, nicht über das Feuer der Leiden. Das ist der zweite Punkt. Wir wollen uns nicht wundern darüber, dass Leiden mit zur Nachfolge gehört. Und jetzt kommt es ganz dicke. Wir sollen uns freuen. Nicht wundern, sondern freuen. Fast zumuten, was hier der Predigtext sagt. So heißt es hier im Vers 13, im Gegenteil, also wundert euch nicht, sondern im Gegenteil, freut euch, dass ihr damit an den Leiden Christi teilhabt, so werdet ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch freuen und jubeln können. Und das nicht nur hier im Petrusbrief, im Jakobusbrief, einige Seiten später in der Bibel, einige Kapitel später heißt es, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung, in mancherlei Leid fallt. Erachtet es für lauter Freude. Das ist etwas, das ist uns fremd. Wir sind ja so kausal denkend in unseren religiösen Verständnissen. Wenn es uns gut geht, dann freuen wir uns. Wenn es schlecht geht, sind wir traurig. Ja, Punkt. Das ist relativ begrenzt. Und die Bibel öffnet einen anderen geistlichen Blick. Also dieser kausale Blick ist der weltliche Blick. Ja? Du freust dich, wenn du mehr Geld verdienst, du freust dich, wenn die Ehe besser läuft, du freust dich, wenn das eine positive Resonanz bei deinem Arzt gegeben hat mit deinen Blutwerten, du freust dich, wenn du ganz in Ruhe dein Evangelium verkündigen kannst, da freust du dich. Alles, weil es dir gut geht, freust du dich. Das ist weltlich. Geistlich ist es aber so, dass wir uns freuen dürfen, wenn wir angegriffen werden. Das ist das, was dieser Text sagt und die Bibel immer wieder sagt. Wir freuen uns darüber. Und dann ist die Frage, warum? Warum? Warum dieses konzessive Verhältnis? Also nicht, weil es uns gut geht, freuen wir uns, sondern weil es uns schlecht geht, weil wir Leiden haben, freuen wir uns. Wie kann man das denn verstehen? Auch das begründet die Bibel. Warum können wir uns, warum sollen wir uns, ja, warum müssen wir uns im Leid freuen, wenn wir nochmal christlich leiden? Nicht dieses weltliche Leiden, erster Punkt nicht vergessen, wenn wir um Christi Jesu willen leiden. Nun, erstens, das sagt die Bibel, dann ist unser Glaube echt. Das ist ein Beweis für die Echtheit unseres Glaubens. Ich habe eben dieses Lutherwort zitiert. Das ist die Kehrseite der Medaille, der Münze. So eine Münze ist nur dann echt, wenn beide Seiten richtig bedruckt ist. Da reicht nicht nur eine Seite. Das gehört mit dazu. Ein Christ, der nicht leidet, der hat ein Problem. Apostolische Existenz, nochmal, ist leidende Existenz. Christliche Existenz ist leidende Existenz. 1. Petrus 1 heißt es, ihr werdet euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid und leidet in mancherlei Anfechtung. Und dann kommt es, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold. Also wenn Gott uns das zumutet, dass wir in Leiterfahrung hineinkommen, dann ist das echt. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Münzsammler gesprochen, der sammelt 50 Pfennigstücke, so aus der alten BRD. Und da gibt es so ein paar Fehlprägungen aus dem Jahr 48, 49, die werden zum Teil aber gefälscht. Aber er hat eine echte bekommen, ja? Die ist mehrere tausend Euro wert. Wie hat er sich gefreut, dass er ein echtes 50-Pfennigstück von 1948 Bund deutscher Länder hat. Und so dürfen wir uns freuen. Dann ist unser Glaube echt. Das ist das Einzige, worauf es ankommt. Nicht auf unsere Häuser, die wir haben, nicht auf die PS-Zahl unserer Autos. Eines Tages kommt es nur auf unseren Glauben an. Sola fide, allein der Glaube. Und wenn der echt ist, Halleluja, darüber dürfen wir uns freuen. Zweiter Grund, warum wir uns freuen dürfen im Leid und über Leid, denn dann wird in aller Regel Christus verkündigt, dann geht es um Jesus. Also nochmal, wenn du im Glauben so richtig eingeschlafen bist, nicht missionarisch, nicht evangelistisch, draußen die Klappe hältst über Jesus, dann wird auch nicht über Jesus gesprochen. Hast du auch im Normalfall keine Probleme. Wenn du aber Probleme hast, dann deshalb, weil du den Namen Jesus in den Mund genommen hast, weil du dich fürs Reich Gottes eingesetzt hast. Und das ist eine tolle Sache. Geistlich gesehen, nicht weltlich, die Verfolgung, nochmal, weltlich gesehen ist Verfolgung und Leid nicht schön, aber geistlich ist es was Schönes. Paulus sitzt mal im Gefängnis, vermutlich, wir wissen nicht ganz genau, in Ephesus, manche sagen in Rom, als er den Philipperbrief schreibt. Er schreibt den Philipperbrief und dann sagt er, also ich bin vom Tode bedroht, ich werde vermutlich sterben. Und was mir zusetzt, ist, dass einige, die zur Gemeinde gehören, Christus verkündigen, um mir zu schaden. Jetzt könnte man ja meinen, jetzt würde der weiterschreiben, ja, und mit den Brüdern, wenn ihr die nochmal sehen solltet, ne, aber mal mindestens kein Abendmahl mehr geben halt und richtig schwere Mahnrede halten. Wisst ihr, was er dann schreibt? Obwohl er diese Leiterfahrung hat, darüber freue ich mich, weil Christus verkündigt wird. Weil Christus verkündigt wird. Dadurch wird der Name Jesu noch weitergemacht. Die tun es zwar, mir zu schaden, spielt aber überhaupt keine Rolle. Hauptsache Jesus, Hauptsache Christus wird verkündigt halt. Das ist das Fantastische halt. Wir sind ja hier mit der verfolgten Gemeinde, HMK, die sich einsetzt. Ich denke, ihr alle habt diese Bilder vor Augen, was vor knapp 10 Jahren passiert ist, damals in der Syrte in Libyen, wo diese 21 Märtyrer hingerichtet worden sind vom IS. 20 ägyptische Kopten und ein Bruder aus Ghana. Da hat der IS das gefilmt und barbarisch, archaisches Leiden halt nicht, wie die einem nach dem anderen die Kehle durchgeschnitten haben. Und diese Brüder, einfache Männer, die haben alle nicht gezuckt, sind stehen und sitzen geblieben dort in ihrer Haltung. Und während ihnen die Kehlen durchgeschnitten wurden, haben sie gerufen, Jesus ist der Herr. Kehle durchgeschnitten, der Nächste, Jesus ist der Herr. Es gibt kaum etwas Schlimmeres, was ich in meinem Leben gesehen habe. Und nochmal, furchtbar, was diese Männer erleben mussten, furchtbar, was ihre Familien erleben mussten, dass sie jetzt die Väter, die Brüder, die Kinder nicht mehr hatten. Aber der Name Jesus wird verkündigt. Das werden wir eines Tages in der Ewigkeit erleben, was Menschen durch dieses Video vielleicht zum Glauben geführt worden sind, aber mal mindestens im Glauben gestärkt wurden. Als ich das gesehen habe, da habe ich mich gefragt, ey, was ist denn eigentlich mit deiner Handbremse los? Da sind Leute, ganz einfache Leute, keine studierten Theologen wie du, die nicht das große Gehalt bekommen, die bezahlen es mit ihrem Leben. Und was bin ich denn bereit für Jesus zu tun? Darüber freuen, dass Jesus verkündigt wird. Nochmal, bitte versteht mich nicht Mist. Ich freue mich nicht darüber, dass diese 21 Brüder getötet worden sind. Aber dass die so ein starkes Zeugnis gegeben haben für Jesus Christus. Das, was diese IS-Terroristen bedingt haben. Die wollten Angst und Schrecken verbreiten. Aber in Wirklichkeit ist der Name Jesus groß geworden. Was werden Menschen weltweit, die auch nicht im Glauben sind, darüber nachdenken, zu sagen, wie kann man denn sowas machen? Die hätten doch nur die Klappe halten müssen. Die hätten das andere Bekenntnis annehmen müssen, da wären die frei gewesen. Dass Leute nachdenken. Eine Form der Verkündigung, wie sie stärker nicht sein kann. Und darüber kann man sich nur freuen. Aber auch freuen über den Lohn, das ist das Dritte, wo man freuen kann. Also nicht nur freuen über die Echtheit, freuen über, dass Jesus verkündigt wird, auch freuen über den Lohn. Freut euch drüber. Wir kriegen Lohn. In der Bergpredigt sagt Jesus Christus, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übels gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, wenn ihr das Leiden erduldet, sagt Jesus Christus. Jetzt könnte man nachdenken, wer uns das verheißt. Da sagt einer, ich werde es dir reichlich belohnen, wenn du um meines Namens willen leidest. Also, wenn früher, wie ich so 8, 9 oder 10 Jahre alt war, meine Mutter zu mir sagte, Olli, auf dein Weihnachtsgeschenk kannst du dich richtig freuen. Wenn die das so Anfang Advent gesagt hatte, weil sie das Weihnachtsgeschenk gekauft hatte, wisst ihr, was bei mir los war? Das war meine Mutter, da wusste ich, 24.12., da wird es mir mein Herz fast zerreißen halt, weil die mir irgendeinen großen Wunsch erfüllt. Die hat mir was gesagt, und da habe ich dir vertraut, ist ja klar. Mein Herr und Heiland, sagt mir und euch, ihr werdet es reichlich belohnt bekommen. Reichlich. Für das, was du um meines Namens willen hier in dieser Welt erleiden musst. Reichlich. Und da weiß ich ganz genau, so wird es kommen. So wird es kommen. Reichliche Belohnung. Wir alle, die wir so ein bisschen Geld am Konto haben, überlegen ja, wie wir Dinge investieren halt. Nicht? Also geht es jetzt ins Bitcoin, machen wir doch lieber Gold, Silber oder was weiß ich, nochmal den nächsten ETF reingeknallt ins Depot halt, zu sagen, damit sich das Investment lohnt. Ich darf heute Morgen nochmal einen Investment-Ratschlag an euch weitergeben. Setzt euch ein fürs Reich Gottes. All in, seid leidensbereit um des Namens Jesu Christi willen. Es wird euch reich belohnt werden. Und glaubt mir, wenn wir uns da eins in der Ewigkeit wiedersehen, wird keiner von euch kommen und sagen, ja, Olli, du damals am HMK-Tag, also hast du die Trommel gerührt, das war ein bisschen dolle. Nee, nee, ihr werdet sagen, sag mal, du hast noch Theologie studiert. Also das hättest du mal ein bisschen deutlicher sagen können halt. Ne? Ich war ja immer so furchtsam halt, ich war ja so ein Handbremsentyp halt. Ne? Da hättest du mal ein bisschen mehr sagen können, ich wiederhole es nochmal. Jesus Christus verheißt es dir, er wird dir dein Leiden, das du um seines Namens willen trägst, reichlich belohnen. Und das Vierte, worüber wir uns freuen dürfen, ist über die Würde, dass wir leiden dürfen. So heißt es, Apostelgeschichte 5, 40, Vers 41. Da sind Johannes und Petrus verhaftet. Und geht es darum, dürfen sie weiter verkündigen, sollen sie verhaftet werden, will man einen Prozess anstreben, dann sagt man, nee, also Prozess machen wir nicht, aber die dürfen nicht mehr Jesus weiter verkündigen hier, wir entlassen sie jetzt, aber bevor wir sie entlassen, damit sie verstehen, wie ernsthaft das ist, werden sie erstmal gefoltert, so heißt es hier. Da stimmten sie zu und riefen die Apostel hinein, ließen sie geißeln, also foltern und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Und dann kommt der knallharte Satz. Sie aber gingen fröhlich vom Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Um seines Willens Namen Schmach zu leiden. Sie waren würdig geachtet dessen. Und da freuen sie sich drüber. Das ist kein Spaß, wenn du ausgepeitscht wirst. Furchtbare körperliche Schmerzen, diese Demütigung, die dir Menschen angetan haben, das zieht dich normalerweise runter. Weltlich ist das eine ganz furchtbare Erfahrung. Wenn du das weltlich machst, dann musst du zum Psychologen, hast du posttraumatische Belastungsstörung vermutlich und von all dem, was da kommt, nicht nur die körperliche Verletzung. Aber wenn es um den Namen Jesus Christus ist, dann ist es eine Würde, dass du Schmach tragen kannst. Das ist hier wieder auch nicht kausal, sondern konzessiv. Würdig für seinen Namen Schmach zu tragen. Ich habe eben von der Tour de France gesprochen. Was meint ihr, was in diesen ganzen Rennstellen los ist? Da gibt es ja so 20, 22 Rennställe, die dann ihre Fahrer melden. Wenn ein Fahrer nicht berücksichtigt wird, darf nicht mitfahren, der ist traurig, der ist enttäuscht. Aber wenn ein Fahrer nominiert wird für die Tour de France von seinem Rennstall, dann ist das für ihn eine Würde, dass er die Tour fahren darf, obwohl er in die Leiden hineinkommt. Meint er, beklagt sich drüber? Nee, der ist glücklich mitzufahren. Er muss natürlich ins Leid hinein, aber was für was Besonderes in meiner Radfahrerkarriere, wenn ich einmal dieses Rennen fahren darf. Halt. Und noch viel, 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 viel mehr dürfen wir uns freuen über die Würde, wenn wir wertgeachtet werden, um Christi Namen verfolgt, geschmäht zu werden, wenn wir da ins Leiden gehen. Das ist der dritte Punkt, das Freuden im Leiden. Das Vierte ist das Seligsein des Leidens. Es ist nicht nur das Freuden, hier wird es nochmal, das Seligsein, so heißt es hier im Vers 14, selig seid ihr, wenn sie euch um des Namens Christi willen beschimpfen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Dann seid ihr selig. Also wenn man das im griechischen Urtext liest, da ist so eine richtige Sperrung. Erst erläutert dann Paulus, also Petrus hier halt zu sagen, was es heißt, nicht, wenn man beschimpft wird und dann heißt dieses Wort Makarios so richtig reingeblockt, dann seid ihr selig, der schreit das quasi raus. Ich kann das hier sprachlich nicht so ausdrücken, wie das da im Griechischen steht, diese Sperrung. Selig seid ihr, das ist dasselbe Wort, wie gebraucht wird bei den Seligpreisungen. Dann seid ihr zu beglückwünschen. Nicht nur, dass wir uns freuen wollen, herzlichen Glückwunsch heißt das, Makarios, also das griechische Wort heißt, glücklich sein zu beglückwünschen, weil eben Jesus dann ganz nah bei euch ist, weil der Geist Gottes dann auf euch ruht. Wunderbar. Nochmal, wir können das irdisch nicht verstehen, wir wollen das nicht. Aber dann wächst Reich Gottes. Immer wieder ist das Beste in der Gemeinde Jesu, immer wieder ist das Beste im Volk Gottes durch das Leid heraus erwachsen. Das ist übrigens ein Wort vom alten Bodelschwing. Bodelschwing hat innerhalb von 14 Tagen alle seine 4 Kinder beerdigen müssen. Kleine Kinder, die er geliebt hat, sind dann alle an Diphtherie gestorben. Und an deren Gräbern hat er gesagt, das Beste der Gemeinde Jesu wächst aus dem Leid heraus. Josef wird nach Ägypten verkauft, muss in die Sklaverei, ist unschuldig, unfassbare Leiterfahrungen, Demütigung, Verleugnungen halt, Inhaftierung, alles. Aber was sagt er am Ende seines Lebens? Menschen gedachten es böse getun, Gott aber gedachte es gut zu machen. Durch das Leid hindurch, in wunderbarster Weise geführt. Die erste Gemeinde wird in Jerusalem verfolgt. Stephanus wird umgebracht, Jakobus wird enthauptet und dann gehen die in alle Welt, weil sie halten es in Jerusalem nicht mehr aus. Sie verlieren den Besitz ihrer Freunde. Furchtbare Situation. Und was passiert? Da kommen sie nach Antiochia und dann heißt es da, da fangen sie an, von Jesus zu reden. Und dann entsteht in Antiochia eine riesige Gemeinde, Mission. Durch diese Vertreibung kommt das Evangelium zu den Menschen in Antiochia, die wiederum dann zu einer ganz starken missionarischen Gemeinde werden. Selig durch das Leiden. Das sehen wir häufig nicht, wenn wir im Leid stehen. Das ist für uns häufig zu hoch. Aber wir dürfen wissen, es ist einer, der im Regiment sitzt und an dem jedes Leid vorbei muss. Unser Herr und Heiland Jesus Christus. Und wir wissen, so heißt es im Römerbrief, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen nach seinem Ratschlag berufen sind. Eben auch die des Leidens. Auch wenn wir das irdisch ganz häufig nicht fassen können und wollen. Aber das ist die Wahrheit der Bibel. Das ist der andere geistliche Blick, von dem hier die Rede ist. Und das führt uns zum letzten Punkt dieser Predigt, das Preisen Jesu im Leid. Wenn wir das verstanden haben, wenn uns das der Heilige Geist offenbart hat, wenn wir das annehmen können und wenn wir das umsetzen können, dann brauchen wir uns um der Leiden nicht mehr zu schämen, sondern dann dürfen wir Gott preisen, auch in unserem Leid. So heißt es hier im Vers 16, wenn er aber als Christ leiden muss, dann schäme er sich dessen nicht, sondern preise Gott mit seinem Namen. Im Leid Gott preisen. Das ist eine unfassbare Aufgabe, die man hat und die sehr schwer ist, aber die einen unfassbaren Segen hat. Als Paulus und Silas inhaftiert sind, Apostelgeschichte 16, werden sie gefoltert, geschlagen und in den innersten Block gelegt. Die haben furchtbare Schmerzen, die liegen da in so einem Drecksloch in Philippi. Es ist Mitternacht, es ist dunkel. Und dann stimmen sie in dieser Situation nicht das Klagelied an, sondern den Lobpreis. Und indem sie den Lobpreis anstimmen, erbebt die Erde. Die Ketten fallen ab. Und der Kerkermeister, der sie eben noch gefoltert hat, bekehrt sich zu Jesus Christus. Lobpreis im Leid. Ich habe vor einigen Tagen noch mal einen Bericht von Richard Wurmbrand gelesen, dem Gründer der HMK, und hat er berichtet über die Erlebnisse in Rumänien in diesen Foltergefängnissen. Da hat er geschrieben von sich selber, was er Furchtbares da erlebt hat, und hinten liegen ja Bücher aus, lest euch das bitte mal durch, das ist so Wahnsinn. Er berichtet da von einem Mitfahrer, der auch inhaftiert ist mit ihm. Und dieser Mitfahrer hieß Florescu. Und den hat man mit glühenden Schürhaken gequält. Man hat ihn mit Messern traktiert, Schnittwunden zugebracht. Dann waren die blutenden Schnittwunden, dann hat man in seine Zelle nachts Ratten reingelassen, die nichts mehr gegessen hatten, die den immer attackiert haben. Unfassbare Qual, denn er sollte Namen preisgeben von anderen Gläubigen. Das hat er nicht getan. Die konnten den nicht brechen. Dann sind die aber hingegangen, diese kommunistischen Schergen, und haben seinen 14-jährigen Sohn geholt. Und dann haben die ihm gesagt, wenn du die Namen nicht preisgibst, werden wir all das jetzt mit deinem Sohn machen. Und das ist zu viel gewesen für diesen Mann. Und dann hat er angefangen zu bekennen, dann wollte er also Aussagen halt. Und dann hat sein 14-jähriger Sohn, ein 14-jähriger Junge gesagt, Vater, tu das nicht, ich möchte nicht einen Verräter zum Vater haben, bleibe standhaft, wenn sie mich töten, werde ich sterben mit den Worten Jesus und mein Vaterland. Und dann berichtet Wurmbrand, dass sie diesen 14-jährigen Jungen totgeschlagen haben, die Zellenwände übersät waren mit Blut und er im Sterben noch Jesus Christus gepriesen hat. Das liest du und dann kannst du gar nicht mehr weiterlesen. Dann machst du das Buch zu und denkst, das geht doch gar nicht. Ein 14-jähriger Junge, ja ein Pfarrer vielleicht noch, ne, studiert und starker Mann, aber ein 14-jähriges fast noch Kind sein, der das Leben noch vor sich hat und gibt das Leben im furchtbarsten Leid für Jesus Christus und gibt diesem Namen die Ehre. Preisen Jesu im Leiden. Und wenn du dann das Buch zumachst und das reflektierst und all das Furchtbare vor Augen hast, dir das vorstellst, und dann auf deine eigene Situation beziehst und sagst, was willst du eigentlich zukünftig tun? Angesichts solcher großen Männer, auch wenn sie erst 14 Jahre alt waren, kann ich auch nur eins sagen, egal was kommt, in den guten wie in den schlechten Zeiten. Ehre, Lob und Preis Jesus. Jesus, Jesus, Name über allen Namen. Mag da kommen, was da will, wir wollen immer wieder bereit sein, diesem Namen alle Ehre, Lob und Preis zu geben und ihn zu ehren mit unserem Leben. Und so lese ich uns noch einmal den Predigttext 1. Petrus 4, Vers 12 bis 16. Meine Geliebten, wundert euch nicht über das Feuer der Leiden, das bei euch ausgebrochen ist, um euch auf die Probe zu stellen, als widerfahre euch dadurch etwas Fremdes. Im Gegenteil, freut euch, dass ihr damit an den Leiden Christi teilhabt, so werdet auch ihr bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch freuen und jubeln können. Selig seid ihr, wenn sie euch um des Namens Christi willen beschimpfen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Niemand von euch soll als Mörder, als Dieb oder Bösewicht leiden müssen oder weil er ein Auge hat auf das, was dem Nächsten gehört. Wenn er aber als Christ leiden muss, dann schäme er sich dessen nicht, sondern preise Gott mit diesem Namen. Amen.